ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ungeachtet internationaler Kritik setzt das israelische Militär seinen Vormarsch in Rafah fort. Die Armee erklärte, es handele sich um gezielte Operationen. Gleichzeitig beklagt die israelische Militärführung, dass es noch keine Pläne für die Zeit nach dem Krieg gibt. Deshalb müsse man immer wieder an Orte zurückkehren, die man eigentlich schon eingenommen hatte. In der Ukraine gibt es weiter heftige Kämpfe rund um die Millionenstadt Kharkiv. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 12. Mai um 8.30 Uhr. Das israelische Militär greift weiter Ziele in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens an. Armeesprecher Hagari betonte, dass es sich um präzise Einsätze handele. Jonas Valentin Weber mit den Informationen dazu.
Laut Hagari konzentrieren sich die israelischen Militäroperationen zurzeit auf taktische Vorstöße. Dicht besiedeltes Gebiet würde man meiden. Trotzdem befürchten viele Länder, dass Israel seine Einsätze in Rafah weiter ausweitet und es zu einer Großoffensive in der Stadt kommt. Unter anderem Bundeskanzler Scholz warnte die israelische Regierung erneut davor. Ein solcher Schritt wäre unverantwortlich, sagte Scholz bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Potsdam. Gestern hatte die israelische Armee erstmals auch die Menschen im Zentrum von Rafah aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Israelische Soldaten sind nach offizieller Darstellung seit rund einer Woche vor allem in den östlichen Randbezirken der Stadt im Einsatz. Die Regierung in Jerusalem hält den Einsatz für notwendig, um die Hamas zu zerschlagen. Viele Länder und auch Hilfsorganisationen haben Sorge, dass bei einer Großoffensive hunderttausende Zivilisten, die in Rafah zuvor Schutz gesucht hatten, zwischen die Fronten geraten. Laut israelischer Armee haben bislang etwa 300.000 Menschen die Stadt in Richtung eines Auffanglagers verlassen. Die Vereinten Nationen sprechen von rund der Hälfte.
Auch die USA versuchen schon seit Wochen, Israel von einer Großoffensive in Rafah abzuhalten. Laut der Washington Post hat die Biden-Regierung jetzt Hilfe von Geheimdiensten angeboten, um Hamas-Führer aufzuspüren, sollte Israel auf einen massiven Militäreinsatz in Rafah verzichten. Mit Blick auf die Verantwortung der Terrororganisation sagte Präsident Biden, wenn die Hamas die Geiseln freiließe, gäbe es sofort einen Waffenstillstand. Die israelische Armee selbst hat kritisiert, dass es nach wie vor keine Pläne für die Zeit nach dem Krieg gebe. Laut Medienberichten hat Generalstabschef Halevi mit Ministerpräsident Netanyahu gesprochen und dabei beklagt, seine Soldaten müssten immer wieder an Orten kämpfen, die sie eigentlich schon eingenommen hatten, etwa in Jabalia im Nordosten des Gazastreifens. Netanyahu hat offenbar zumindest eine vage Vorstellung zur Zukunft des Gazastreifens. Er hat im US-Fernsehen gesagt, dass es nach einem Sieg über die Hamas dann eine Art Zivilregierung in Gaza geben werde, möglicherweise mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens und anderer Länder. Die Emirate erteilten dem Vorschlag aber schon eine Absage. Man werde sich in keine Pläne hineinziehen lassen, die einer israelischen Präsenz in Gaza Deckung gäben, hieß es aus Abu Dhabi. In Israel wird die Regierung außerdem weiter dafür kritisiert, dass sie sich mit der Hamas immer noch nicht über eine Feuerpause und damit über eine Freilassung von Geiseln geeinigt hat. Medien berichteten von zehntausenden Demonstranten. In Tel Aviv kam es demnach auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. In einer Erklärung von Angehörigen der verschleppten Geiseln hieß es, Netanyahu führe Israel in den Untergang. Beim Eurovision Song Contest in Malmö konnte Israel einen Erfolg feiern. Trotz Protesten vor der Veranstaltungshalle gegen die Teilnahme der israelischen Künstlerin Eden Golan kam die Sängerin auf Platz 5. Sie erhielt zwar von der Jury nur wenige Punkte, von den Zuschauern aus den ESC-Ländern dagegen sehr viele. Deutschland vergab die Höchstzahl. Bei den Protesten in Malmö kam es zu Festnahmen. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg war von der Polizei abgeführt worden. Und jetzt schauen wir in die Ukraine. In mehreren Landesteilen rücken russische Einheiten vor, unter anderem rund um Charkiw. Vorgestern hatte die russische Armee eine Bodenoffensive in Richtung der Millionenstadt im Osten der Ukraine gestartet und seitdem mehrere Dörfer eingenommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner täglichen Videoansprache, dass er schon Truppen entsandt hat, die sich der russischen Offensive entgegenstellen sollen. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth war im Osten der Ukraine unterwegs und schildert ihre Eindrücke.
Immer tiefer führt Vitali uns in den Wald im Osten der Ukraine. Das tiefe Grollen eines Panzers dröhnt durch das Unterholz, die russische Artillerie donnert. Durch eilig gebuddelte Schützengräben im sandigen Boden geht es in Richtung einer ukrainischen Artilleriestellung. Versteckt unter einem Holzverschlag erscheint nach einigen Minuten eine sowjetische Haubitze. Das ist mein Mädchen, sagt Vitali. Ein bärtiger 29-Jähriger mit festem Blick und zieht die Abdeckplane von dem Artilleriegeschütz. Zum Vorschein kommt ein reparaturbedürftiges, für Störungen anfälliges sowjetisches Gerät. Manchmal würden sie nur 5-mal am Tag schießen und manchmal 50, ganz abhängig von der Aktivität der Russen, erklärt Vitali. Der Kommandeur läuft weiter durch die verwinkelten Schützengräben, grüßt zwischendurch die Soldaten einer anderen Stellung. Es geht rechts, links, hoch, runter, an einem kleinen Toilettenhäuschen vorbei, ein paar Treppenstufen hinunter und noch weiter unter die Erde. Dann ist er angekommen bei den Männern seiner Einheit. Im Dämmerlicht sitzt da Mykola, abgekämpft, blass und mit verschwitztem Gesicht.
Die Situation ist bei uns ständig angespannt. Hinter uns schießt unsere Nachbarposition. Gegnerische Einschläge sind 100, 200 Meter von uns. Es ist hier immer heiß. Es gibt keine Ruhe. Sie drücken und drücken und drücken.
Ein Blick auf das Handy verrät Gleitbombenalarm. Mit den modernisierten Fliegerbomben aus der Sowjetzeit können die russischen Truppen nun aus Dutzenden Kilometern angreifen und massiven Schaden anrichten, erklärt Mykola.
Gleitbomben ändern alles. Artillerie ist eine Sache. Sie schlägt ein, aber explodiert nicht so stark. Etwa 500 Meter, vielleicht ein Kilometer von hier ist eine Gleitbombe eingeschlagen. Wir standen mit den Jungs draußen und haben geraucht und der Sand ist auf uns herabgeregnet.
Seit einem halben Jahr hält Mykola in dem Wald in der Ostukraine die Stellung. Seine Kinder hat er seit Beginn der russischen Invasion nicht mehr gesehen, sagt er. Es sind zwei Jungs. Um nicht von einer russischen Drohne entdeckt zu werden, hält sich Mykola so viel wie möglich unter der Erde auf. In dem kleinen Raum haben sich die insgesamt 8 Männer häuslich eingerichtet. Ein kleiner Gasherd, ein Wasserkocher, einige harte Stockbetten, schummriges Licht.
An Menschen sind wir nicht mehr gewöhnt, weil wir im Wald leben. Wir haben hier einen Freund, ein Eichhörnchen. Das füttern wir und sprechen mit ihm. Viele Menschen sind für uns seltsam geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich mich zu Hause verhalten soll, wenn ich bald Urlaub bekomme.
Etwas hoffnungsvoller scheinen Andriy und sein Kamerad Juri. Sie haben Glück. Denn die beiden ukrainischen Artilleristen arbeiten mit einem der modernsten Geräte, einem westlichen Archer-System. 16 Meter lang, Reichweite bis zu 60 Kilometer. Auch Andriy und Juri fehlt die Munition für ihr modernes Artilleriesystem. Aber dank der kürzlich gebilligten Hilfe aus den Vereinigten Staaten erwartet die Truppe bald Nachschub. Und das ist bitter nötig, denn die russischen Truppen erhöhen den Druck, rücken erneut im Norden in die Region Charkiw ein. Und auch in der Region Donetsk müssen sich die Ukrainer aus immer mehr Dörfern zurückziehen, erklärt Andriy.
In diesem Frontabschnitt ist die Situation sehr schwierig. Der Aggressor stürmt unsere Positionen fast stündlich und deshalb brauchen wir so viele Granaten wie möglich, um die Front zu halten. Das Blut der Infanterie wird durch den Schweiß der Artillerie geschützt. Deshalb brauchen wir viel Munition, vor allem Langstreckengeschosse.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Täglich, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.